MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Egal wie jeder von uns Silvester feiert, so ein paar Sachen, die finden sich eigentlich auf den meisten Tischen wieder. Und zwar diese süßen kleinen rosa Marzipanschweinchen oder auch die kleinen Schornsteinfeger. Wie der Mann mit dem schwarzen Zylinder und der Leiter über der Schulter zum Glücksbringer wurde, das haben wir Sandra Angermeier gefragt. Sie ist Brauchtumsexpertin aus Erding.
Der Schornsteinfeger ist das älteste Symbol, das man so hat als Glücksbringer. Das geht darauf zurück, als die Menschen nur zu Hause mit Holz befeuert haben. Da gibt's leicht eine Verpuffung. Wenn der Schornsteinfeger aber da war und alles wieder gereinigt hat, dann haben die Nachbarn gesagt, du hast Glück gehabt, bei dir kann's keine Verpuffung geben. So hat man es dann gesagt, ich wünsch dir, dass der Schornsteinfeger kommt.
Das klingt logisch. Und auf Karten und Textnachrichten finden wir in den Tagen auch immer wieder vierblättrige Kleeblätter. Irgendwie auch klar, denn die sind halt einfach sehr selten und man findet sie nur mit sehr viel Glück. Aber woher kommt das Schwein? Was hat es damit auf sich?
Diese Schweinchen, das Schwein, das der Glücksbringer ist, kommt aus dem Judentum, weil man einfach gesagt, du sollst viel Schwein haben. Schwein, das im Judentum ja nicht verzehrt wurde und das glückliche Tier ist, das eben nicht gegessen wird, wenn man in die Nahrungskette der Tiere schaut, die verzehrt werden.
Aber die Marzipanschweinchen, die dürfen unbedingt verzehrt werden. Kann ja nicht schaden, den Glücksbringer gleich zu verinnerlichen. Die Feiertagen der letzten Woche haben Pfarrer Schießler an eine Geschichte erinnert, die ihn schon seit vielen Jahren begleitet, aber eigentlich schon lange richtiggestellt gehört. Was es damit auf sich hat, das hören Sie jetzt in der aktuellen Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Als Kinder haben wir immer wieder gerne Flüsterpost gespielt. Man sitzt im Kreis und einer beginnt dem anderen etwas ins Ohr zu flüstern und er macht's dann bei seinem nächsten Nachbarn ebenso. Am Ende wird dann verglichen, was am beim letzten eigentlich angekommen ist und was der erste überhaupt gesagt hat. Oft kamen da Weltenunterschiede heraus. Was haben wir dadurch gelernt? Nein, hier wurde nicht gelogen, sondern immer nur anders verstanden, gedeutet und interpretiert. Denn alles Leben ist so ein einziges Kommentieren. Und was früher noch bedrohlich erklang, ist heute ein Säuseln im Wind. Oder wer hat heute noch Angst vor Gewitter? Niemand mehr. Die Technik verhindert jedenfalls das Schlimmste, allemal. Früher erkannte man sofort in jedem Donner das Gericht Gottes. Aber nicht anderes ist es auch mit unserer geliebten Weihnachtsgeschichte. Und die Autorin Annette Janssen hat das in ihrem Buch »Das Kind in der Krippe« mal ganz interessant und verständlich für uns aufbereitet. Also nicht, dass man uns 2000 Jahre Unsinn oder die Unwahrheit erzählt hätte. Nur die Interpretationen waren eben anders. Und so treffen sie ganz einfach heute bei uns modernen Gläubigen auch nicht mehr zu. Bestes Beispiel, das mich schon seit Beginn meiner Verkündigungszeit am Weihnachten immer beschäftigt hat, ist die Vorstellung von armen, vergeblich eine Herberge suchenden Menschen aus Nazareth, nämlich Maria und Josef. Liebe Leute, die waren nicht arm. Wer arm ist, der klopft bei keiner Rezeption der Welt an. Josef war Mittelstand, Handwerker, selbstständig, der hatte Geld. Aber es war einfach kein Platz mehr frei. Und wo kein Platz ist, da kann ich nicht mehr rein. Fertig. Und wenn ich noch so viel Geld anbieten würde. Genau das hebt nun auch die Autorin Janssen hervor. Schlüssig und einleuchtend erläutert und beschreibt sie den Geburtsort Jesu. Da ist ein Gebäude, in dem Mensch und Vieh gemeinsam lebten, abgetrennt durch eine Halbwand. Die Bessergestellten hatten noch nebenbei eine zusätzliche Herberge, die für Geld vermietet wurde und von der konnten sie leben, sozusagen Urlaub auf dem Bauernhof. Eben diese war belegt und so fand das heilige Paar Platz direkt bei den Menschen in ihrer Stube, die sie jetzt bei sich aufnahmen, in ihrer Mitte und zwar ohne Ablehnung. Man drückte also zusammen, um Platz zu machen für die beiden und ihr Kind. Und plötzlich erscheint die oft so abschreckende Weihnachtsgeschichte liebevoll, menschlich, anmutend und berührend und nicht wegstoßend und unmenschlich. Das Kind läge normalerweise in einer Erbmulde auf aufgehäufeltem Stroh, so wie das Viehfutter eben für das Vieh bereit liegt. Dass der Evangelist die Krippe ausdrücklich erwähnt, ist jetzt ein weiterer Hinweis für die Fürsorge und die Mitmenschlichkeit, die die Menschen dem Kind entgegenbringen. Sie wickelte es in Windeln, heißt es. Wieder ein gewisser Luxus auf Reisen, denke ich. Wer hat schon Windeln dabei damals? Und legte das Kind in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Die Herberge also war ausgemietet. Man nahm die Familie auf, und zwar bei sich im eigenen Wohnhaus. Und die Krippe sollte das Neugeborene schützen, damit die Tiere im Stall es nicht mit ihren Hufen treten können. Das ist sozusagen himmlischer Brutpflegetrieb vom Feinsten. Weihnachten wird so zum stillen Geschehen, was es ja auch war. Alle handelnden Personen, so zeigt es die Autorin auf, zeigen ein feines Gespür dafür, was zu tun ist, was der Mensch braucht. Annette Janssen weist auf die vielen Träume in der Weihnachtsgeschichte hin, die dieses Gespür ins Bild setzen. Josef träumt, Maria und Elisabeth begegnen einander in der Herzenssprache, die Weisen aus dem Morgenland hören auf ihren Traum und so weiter und so fort. Menschen also haben ein feines Ohr für die feinen Töne und handeln danach, stellt die Autorin fest. Menschen sind offen für Gott. Auch die Hirten, die das Kind als Erste in der Krippe auffinden, verstehen die Botschaft. Hier macht Gott einen Neuanfang. Es gibt also doch noch diese Solidarität unter den Menschen, die ihnen als den Hirten gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft fehlt. Aber auch sie können ihre Chance bekommen. Bei Gott haben sie sie. Verstand man bis heute diese Weihnachtsdarstellung als hart und Gott unwürdig, so stellt sich alles plötzlich irgendwie anders dar. Die Krippe, ein baufälliger Stall für Tiere, will kein Misstrauen vermitteln und den schweren Start des Jesuskindes in diese Welt beschreiben. Die Welt ist Gottes würdig. Ansonsten wäre die Konsequenz wirklich eine völlig falsch geordnete Opfertheologie, nach der Gott seinen einzigen Sohn ja unbedingt ans Kreuz schicken musste, damit irgendwie eine Versöhnung zwischen den bösen Menschen und Gott möglich wird. Dies ist aber nicht das Bild des Evangelisten, im Gegenteil. Dieser Jesus ist von Anfang an Mensch und Gott zugleich und alles, was aber jetzt passiert, steht unter Gottes Verheißung und alle sollen es hören, auch die Menschen außerhalb der jüdischen Gemeinde in Jerusalem. Für diese Menschen stehen die Weisen aus dem Morgenland und sie geben ein beredtes Zeugnis für die bereits in der dritten Generation nach Jesus einsetzenden Heidenmissionierung. Überhaupt ist Jesus der Retter für alle Menschen, nicht nur für ein auserwähltes Volk. Davon künden auch die verschiedenen Frauennamen im Stammbaum des Evangelisten Matthäus, Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba. Sind alles scheinbar gefallene Frauenpersonen, die aber zur Familie dieses Jesus gehören. Gott schreibt eben doch auch auf krummen Zeilen gerade. Selbst an das heiße Eisen Jungfrauengeburt traut sich die Autorin ran. Und es gelingt ihr so aufschlussreich und geschickt, auch diesen wohl mit am verstörtesten Begriff der ganzen Weihnachtsgeschichte aufzuklären. Auch hier gilt, Jesus ist ganz und gar Mensch und es geht eben nicht um biologische Befindlichkeiten bzw. übernatürliche göttliche Wunder. Der Begriff Jungfräulichkeit hat mit den damaligen patriarchalischen Strukturen und Besitzverhältnissen zu tun. Es geht um Körperkontrolle und um die Sicherung männlicher bzw. väterlicher Herrschaft. Und dann kommt die Weihnacht her und alles wird auf den Kopf gestellt. Diese Maria braucht eben keinen Mann, um Mutter zu werden. Sie wird nie die Tochter des Joachim oder die Frau des Josef heißen. Gott setzt sie frei. Sie ist die Mutter Gottes. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, dass sich langsam alles setzen kann in uns, was wir an Weihnachten wieder mal gehört und erlebt haben dieses Jahr, tun solche Erklärungen und Deutungen einfach nur gut. Es ist eben doch kein bloß kindliches Getue, wenn wir solche Freude an der ganzen Weihnachtsgeschichte haben dürfen. Ich wünsche euch noch eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Pfarrer Schießler.
Das war eine neue Folge von Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Kommende Woche hören Sie ihn wieder hier an selber Stelle und natürlich jederzeit auch auf innehalten.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ohne Sie wäre der Anfang des neuen Jahres nur halb so stimmungsvoll. Glocken. Sie läuten um Mitternacht an Silvester wieder überall auf der Welt das neue Jahr ein. Damit da oben im Turm alles rund läuft oder, ja, besser gesagt, schwingt, sind auch in jeder Diözese Glockensachverständige unterwegs. Sebastian Ruf im Erzbistum Bamberg ist einer von ihnen und meine Kollegin Maria Ertl hat ihn auf den Turm begleitet.
Treppensteigen ist der 34-jährige Glockensachverständige gewöhnt. Denn für einen genauen Blick muss man ganz nah ran an die Glocken und das heißt auch ganz nach oben in den Turm. Dann erstmal ein prüfender Blick.
Also ich schaue mir erstmal an, wie der Klöppel ausgerichtet ist, ob der Spiel hat oder fest ist. Dann schaue ich hier an der Glocke, an der Anschlagsstelle, ob es da Abnutzungserscheinungen gibt.
Und auch das sogenannte Joch, der Querträger, an dem die Glocke aufgehängt ist, wird genau unter die Lupe genommen. Genauso wie die Läutanlage. Jede Glocke ist ein Unikat. Etwas, das seine Aufgabe spannend macht, findet Sebastian Ruf.
Man sieht bei der Glocke eine reiche Verzierung. Da schaut man dann, welche Schrift findet sich da. Das ist jetzt eine Glocke von 1763 und da kann man viel über die Geschichte auch erfahren. Und das zu dokumentieren und festzustellen, ist auch eine Aufgabe von Glockensachverständigen.
Erst vor kurzem hat der Bayreuther Regionalkantor seine Prüfung abgelegt. Sein neu dazugewonnener Arbeitsbereich fasziniert ihn aber bereits jetzt, was auch an dem Instrument Glocke liegt.
Also das Spannende ist, dass der Glockenklang an sich aus verschiedenen Obertönen besteht. Hier zum Beispiel die Glocke hat den Ton B. Aber man hört auch gleichzeitig Obertöne dabei. Also es ist nicht ein Ton, sondern es sind verschiedene Töne dabei, die verschieden stark auch mitklingen.
Und dieser einzigartige, erhebende Klang gehört nicht nur am Sonntag dazu. Die Geschichte des Glockenläutens ist eng mit unserer eigenen verbunden, auch wenn die Welt immer säkularisierter auftritt.
Also Glocken hatten früher verschiedene Funktionen, nicht nur um zum Gottesdienst zu rufen, sondern sie hatten auch die Funktion, dass zum Beispiel vor Gewitter gewarnt wurde oder wenn Sieg gefeiert wurde, wurden Glocken eingesetzt. Es ist also so ein Aufbruchssignal und das zeigt auch, wenn das neue Jahr beginnt, dass Neuanfang ist und man freudig startet, weil man mit dem Glockenklang etwas Freudiges verbindet. Das ist gerade auch in den Überlegungen, dass es UNESCO-Weltkulturerbe werden soll, der Glockenklang an sich.
Das wäre natürlich auch ein Grund für volles Festgeläut, aber jetzt ist erstmal alles überprüft und geschmiert fürs große Neujahrsläuten. Aus Bayreuth vom Turm der Schlosskirche Maria Ertl fürs MKR.
Das Spiel der Woche. Neues und Spielenswertes für Ihre Freizeit mit Bernhard Löhlein.
Was wäre Hänsel ohne Gretel, die Schöne ohne das Biest oder Schneewittchen ohne die Zwerge? Die Geschichten wären nicht komplett. Wir aber wollen das Märchenbuch vollenden mit seinen drei Kapiteln. Three Chapters.
Worum geht es?
Wenn ein Spiel schon so heißt, dann ahnt man schon, es gibt drei Runden. In der ersten sammeln wir Karten mit den Märchenfiguren. Die geben uns dann im dritten Kapitel, also in der dritten Runde, Punkte. Aber nur in der Kombination mit anderen. Peter Pan etwa, da müssen wir noch weitere Kinder sammeln. Oder der Prinz, der ist auf der Suche nach Monstern. So ergänzen wir unsere Kartenhand.
Was passiert?
Jetzt ist nur offen, was passiert im zweiten Kapitel. Da stehen meine Märchenhelden im Wettkampf mit denen meiner Mitspieler. Wie in einem Stichspiel werden hier die Karten ausgespielt und miteinander verglichen. Du hast eine Prinzessin gespielt? Bitteschön, hier der Froschkönig. Gibt gleich zwei Punkte für mich.
Wie kommt's an?
Am Anfang ganz schön schräg, man hat ja gar keine Ahnung, wer mit wem zusammenpasst. Bald aber bekomme ich ein Gefühl dafür und es macht Spaß, die Karten zusammenzustellen und mit ein bisschen Glück habe ich die Nase vorn. Die Zwergnase. Three Chapters von Joe Haut ist erschienen im Verlag Amigo.
Das war das Spiel der Woche. Mehr Spiele, Bücher und jede Menge für Geist und Seele finden Sie auf michaelsbund.de und in der Buchhandlung Michaelsbund in München.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR. Mehr Tiefgang für den Süden.